Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hi, ich bin Nico.
Hi, ich bin Chrissy.
Und ja, willkommen zum ersten richtigen Fall von unserem neuen Podcast, Schatten und Skandale, habt ihr gerade im Intro gehört.
Yay.
Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, denn vielleicht habt ihr es gerade schon gehört, wir haben ja gleichzeitig mit dieser Folge auch eine Vorstellungsfolge hochgeladen. Da könnt ihr gerne, wenn ihr es nicht gehört habt, nochmal nachhören, ein bisschen mehr, wer wir sind, wie wir zu diesem Podcast gekommen sind und auch zu unserem Konzept.
Ja.
Denn wir haben es ja schon gesagt im Intro, wir sind ein True Crime und Skandal Podcast, weil wir versucht haben, so ein bisschen aus der True Crime Masse herauszustechen. Und zwar behandeln wir eben nicht nur Verbrechen aus aller Welt, sondern auch Skandalfälle, die sonst eher nicht unter dieses Schema fallen. Und zwar jeden zweiten Donnerstag eine Folge, immer abwechselnd. Einmal stellt Chrissy einen Fall vor, so wie heute, und zwei Wochen drauf dann ich einen Fall und es ist immer dann jeweils ein True Crime und ein Skandalfall zu einem gewissen Oberthema.
Nur gleich heute bekommt ihr drei Folgen auf einmal.
Genau, weil sich alle Leute ja schon riesig darauf gefreut haben.
Alle warten drauf.
Ja, genau. Wir haben dann gleich gedacht, okay, damit man ein bisschen reinkommt, laden wir gleich drei Folgen gleich am Anfang hoch. Und heute bist du dran mit dem ersten True Crime Fall und für diese beiden Folgen, die jetzt heute oder diese beiden Fälle, die jetzt heute rauskommen, haben wir uns für das Thema Anfang entschieden. Glaube ich, ist naheliegend. Wir suchen uns immer ein Thema aus, was so ein bisschen zur Befindlichkeit passt oder irgendwie so. Und nachdem wir unseren Podcast starten, haben wir uns für Anfang entschieden.
Ich freue mich riesig. Nico, bist du ready?
Ich bin ready. Ich habe keine Ahnung, was kommt, habe ich ja schon gesagt. Wir kennen die Fälle gegenseitig nicht. Wir erzählen sie uns und die Reaktion darauf ist ehrlich. wir wissen nämlich nicht, was der jeweils andere uns dann erzählt.
So ist es. Gut. Erstmal, ich habe natürlich ewig rum überlegt, ne, wie sich der Begriff unser Thema umsetzen lässt bei einem True Crime Fall, weil jedes Verbrechen fängt ja irgendwie an. Und dann bin ich auf den Fall gestoßen, der den True Crime Hype sozusagen so richtig losgetreten hat. Jetzt bin ich erstmal gespannt, ob du den Fall kennst, weil es wäre natürlich geil, wenn nicht. Es geht um die Morde an der Familie Clutter 1959 in West Kansas in den USA.
Habe ich ehrlicherweise noch nie von gehört.
Yes, das habe ich gehofft.
Also ich gehe genauso ahnungslos rein wie viele von euch da draußen. Ist aber gut, weil so kann ich ja ein bisschen versuchen zu beschreiben, wenn du irgendwie Bilder oder Szenarien hast oder Interviews oder keine Ahnung, dass wir das dann zusammen aufschlüsseln.
Yes, genauso wird es laufen. Ja. Warum hat es den True-Crime-Hype denn losgetreten? Vor dieser Tat gab es noch nicht so wirklich Non-Fiction-Romane oder zu Deutsch Tatsachen-Romane. Aber Truman Capote, das ist ein sehr berühmter Schriftsteller gewesen, ist damals auf einen kleinen Artikel in der New York Times gestoßen und war von dem Fall dann regelrecht fasziniert, hat sich dann auf den Weg nach West Kansas gemacht, um auch die Hintergründe der Tat zu recherchieren. Und eigentlich wollte er das gar nicht so groß machen, aber es ist ein ganzes Buch draus geworden. Und das heißt In Cold Blood oder zu Deutsch kaltblütig. Und das ist auch die Hauptquelle meiner Recherchen gewesen.
Darf ich kurz mal einwerfen, wie geil es ist, dass der Typ, der den True Crime Hype losgetreten hat, Truman heißt.
True.
Finde ich irgendwie sehr gut.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay, sehr geil. Ja. Dann geht's los, aber tatsächlich schon im ersten Fall muss ich eine Triggerwarnung abgeben. Und zwar geht's stellenweise in der Folge um Suizid. Nicht explizit, aber am Rande. Heißt, falls ihr Suizidgedanken habt, hört euch diese Folge lieber nicht alleine an. Wir packen euch auf jeden Fall Anlaufstellen auch in die Shownotes.
Ja, genau. Ganz wichtig.
So, jetzt geht's aber wirklich los. Die Tat hat sich am 15. November 1959 in dem kleinen Örtchen Holcomb ereignet. Sagt ihr das was?
Nein, absolut nicht.
So wie niemandem vor dieser Tat. Deshalb schicke ich dir jetzt mal ein Bild rüber. Hast du dein Handy parat?
Mein Handy ist hier, ja.
So, du müsstest es bekommen haben.
Kam gerade an.
Erzähl mal, was du so siehst.
Ja, also das sieht im Prinzip aus, wie man sich so ein amerikanisches Vorörtchen vorstellt. Also man hat hier so die kleinen Häuschen am Rande einer relativ breiten Straße mit gelben Straßenmarkierungen. Man sieht einen Bahnübergang, Schranke ist oben, relativ wenig los. Also das sieht auch so ein bisschen nach, ja, auf der linken Seite Industriegebiet aus, bisschen rechts so kleine, weiß nicht, ob das jetzt ein Motel ist oder ein Café oder ein kleines Wohnhäuschen. Auf jeden Fall, ja, ganz normale Kleinstadt, würde ich jetzt mal schätzen.
Ich finde es toll, dass du denkst, es wäre eine Kleinstadt. Da wohnen nämlich gerade einmal 270 Einwohner.
Sehr klein, die Stadt.
Ja, ich würde sagen, es ist ein sehr kleines Dorf mit 270 Einwohnern, wie gesagt. Die sind auch hauptsächlich Farmer. Du hast ja schon die Gleise beschrieben, die gehen durch dieses Dorf. Es liegt auch am Highway Route 50. Ringsherum sind riesige Weizenfelder, Pferde auf Koppeln, Rinderherden, Weizensilos und ansonsten geht da eigentlich gar nichts. Es gab mal ein Tanzlokal, das ist mittlerweile aber geschlossen und auch die Bankfiliale, die es in dem Dorf gab, hat dicht gemacht. Es gibt noch eine alte Post, aber das war's tatsächlich.
Okay, stark.
Ja. Es gibt tatsächlich noch eine relativ große Schule mit 12 Klassen, weil alle aus den umliegenden Dörfern nach Holcomb kommen. Jeder kennt sich hier, jeder vertraut sich auch. Die Einwohner sperren eigentlich nie die Türen ab. Alle leben ein friedliches und ruhiges Leben. Und wie du dir jetzt auch schon vorstellen kannst, kennt niemand außer der Region dieses kleine Dorf, ne? Du kanntest es jetzt ja auch nicht.
Ja.
Aber dann nach der Tat 1959 oder spätestens dann, als Capote sein Buch rausgebracht hat und das ein Bestseller dann wurde, kannte jeder in den USA dieses kleine Dorf.
Krass.
Ja, jetzt wollen wir natürlich auch rausfinden, warum.
Ja.
Bist du, jetzt geht's richtig los.
Jetzt geht's richtig los.
Ja. Als erstes will ich dir bzw. euch erstmal die Familie Clutter vorstellen. Dafür kriegst du jetzt ein zweites Bild.
Puh, also die grinsen alle über beide Ohren. Also das ist mir direkt aufgefallen, außer der Junge. Mal kurz zu dem Bild. Man hat quasi drei Bilder in einem. Eins, was aussieht wie die Eltern. Die sind ein bisschen älter, haben beide eine Brille, sind schick gemacht. Er mit Fliege, sie hat auch ein Kleid an. Beide haben irgendwie so eine Art Blume anstecken. Und sie grinsen eben sehr stark. Und dann hat man noch auf der Seite so zwei Fotos, wo ich jetzt sagen würde, schätzen würde, dass das die Kinder sind. Ein Mädchen und ein Junge, wobei es können auch schon erwachsen sein, also Frau und Mann, je nachdem. Sie grinst auch sehr und schaut so ein bisschen in die Ferne. Und er, für mich, Ähnlichkeiten zu Channing Tatum, aber auch mit einer Brille, kurzgeschorenen Haaren. Er grinst nicht ganz so sehr wie die anderen, aber ja, so ein leichtes Lächeln kann man dann schon erkennen. Also sieht auf jeden Fall glücklich aus, wobei der Junge vielleicht ein bisschen unglücklicher ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch nur ein Bild so.
Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Aber ich finde, die wirken alle sehr freundlich.
Ja,
ne?
Das absolut, ja. Also wie gesagt, großes Grinsen ist das Erste, was auffällt.
Ich finde, die schauen auch ein bisschen aus wie eine Bilderbuchfamilie. Aber wie bei jeder Familie haben auch die Clutter so ihre Probleme. Aber fangen wir erst mal beim Vater an. Der Vater heißt Herb Clutter. Er ist 48 Jahre alt, hat breite Schultern, ein kantiges Gesicht und wirklich strahlend weiße Zähne. Er hat ein großes Selbstbewusstsein. Die Menschen im Dorf respektieren ihn. Er lebt enthaltsam. Nico, kannst du dir das vorstellen? Also kein Alkohol, kein Kaffee, wie hier gerade mit unseren Kaffeetassen.
Gott, oh Gott. Ja.
Und er raucht auch nicht. Der Grund ist, dass er Anhänger der First Methodist Church ist.
Also in den USA hat man ja eh immer so kleine Kirchen, eher nicht so wie bei uns, dass man da jetzt so katholisch, evangelisch, muslimisch etc., sondern da ist man ja eh so in kleineren Glaubensgemeinschaften irgendwie. Und der ist da jetzt in so einer etwas extremeren Gruppe oder wenn er nichts trinken, nicht rauchen, kein Kaffee und so weiter darf.
Ja, genau. Also die Kirche gehört praktisch zu der evangelischen Glaubensrichtung. Mhm. Aber ja, ist halt schon ein bisschen mit enthaltsamen Lebensstil und so, das ziehen die
sehr
halt schon
streng
durch. Aber gerade so in Kansas ist halt Religion auch ein sehr wichtiges Topic praktisch. Ja, gleichzeitig ist er auch ein liebender und stolzer Vater. Du merkst schon, ich habe nicht wirklich was Schlimmes über diesen Mann rausgefunden in meinen Recherchen. Auch Angehörige, Freunde beschreiben ihn als sehr, sehr netten Mann. Auch Leute, die für ihn gearbeitet haben. Er ist vielleicht sogar der beliebteste Bürger des Ortes. Unter anderem hat er die Kommission geleitet, die für den Bau der Kirche im Ort verantwortlich war. Aber auch über den Ort hinaus hat er vor allem bei Landwirten ziemlich gutes Standing. Er hat auch dem Federal Farm Credit Board unter der Regierung von Präsident Eisenhower angehört.
Also sehr engagierter Mann auf jeden Fall.
Sehr engagierter Mann. Das kann man sagen.
Krass, ja.
Ja. Und Herb ist seit rund 25 Jahren mit Bonnie verheiratet. Die hast du ja auch gerade beschrieben, ne?
Die andere grinsende Frau.
Genau. Herb hat sie über einen Kommilitonen kennengelernt. Bonnie war dessen kleine Schwester. Sie ist jetzt 45 Jahre alt, sehr dünn und sie isst auch sehr wenig. Denn Bonnie leidet leider unter Depressionen. Die gingen so richtig los nach der Geburt ihres Sohnes Kenyon, den wir ja auch schon gesehen haben, aber zu dem komme ich später. Danach hatte sie schwere postnatale Depressionen. Davor hatte sie noch immer gute Phasen, doch die werden jetzt immer seltener und kürzer. Mittlerweile verlässt sie kaum noch ihr Zimmer und deshalb schlafen Herb und sie auch in getrennten Schlafzimmern. Die beiden haben insgesamt 4 Kinder tatsächlich. Auf den Bildern hast du jetzt ja nur Nancy und Kenyon gesehen. Die beiden haben aber auch noch 2 ältere Schwestern, die sind mittlerweile aber schon ausgezogen.
Okay.
Danke. Genau. Kommen wir jetzt mal zu Kenyon. Er ist das Nesthäkchen der Familie, 15 Jahre alt, aber schon 1,80 groß, blond, recht schlaksig, aber gleichzeitig auch muskulös. Wie du schon gesagt hast, er trägt eine Brille und er ist ein Einzelgänger. Hat immer irgendwelche Projekte am Start und bastelt deshalb oft auch im Hobbykeller des Hauses rum. Also der macht immer irgendwas. Und schließlich Nancy, sie ist 16 Jahre alt und ist sozusagen der Liebling des gesamten Dorfes. Denn sie ist immer hilfsbereit, unter anderem spielt sie aber auch Klavier und Klarinette oder ist auch Klassensprecherin. Ansonsten ist sie ein sehr hübsches Mädchen, finde ich, hat kurze braune Haare und Sommersprossen. Und diese Familie eben lebt auf der River Valley Farm. Rate, was jetzt kommt. Du bekommst ein Bild.
Aha. Ich dachte, ich muss jetzt was zu der Farm erraten irgendwie.
Raten kommt später.
Ja, okay. Oh ja, hübsche Farm. Also sieht mir nach einem extrem großen Grundstück aus, was aber natürlich irgendwie auch daran liegt, dass es eine Farm ist. Man hat quasi rechts so eine Art... Ja, Scheune, weiß ich nicht. Es sieht nicht aus wie eine Scheune. Das sieht alles sehr modern aus und sehr neu, als ob es frisch gestrichen worden wäre irgendwie. Mit roten Dächern, so ein gelb-creme-weißen Anstrich. Drumherum sieht man jetzt nichts, also keine weiteren Häuser, sondern einfach nur Feld. Und genau, also ein großes Haupthaus, wie gesagt. Und dann die, in Anführungszeichen, Scheune, die vom Aussehen aber auch ein Guesthouse oder sowas sein könnte, weil es, wie gesagt, auch vom Anstrich her und so sehr modern aussieht.
Ja.
Ja.
An der Stelle muss ich vielleicht auch mal sagen, die Familie Clutter ist sehr wohlhabend. Die Farm ist wirklich groß. Da leben unter anderem Schafe, aber vor allem Rinder. Ringsherum sind riesige Weizenfelder. Insgesamt hat Herb 1500 Hektar Land.
Stark.
Ja. Auf der Farm leben aber auch noch Pferde, Katzen und ein Hund.
Süß.
Ja. Wie du ja schon gesagt hast, da gibt's keine direkten Nachbarn, ne? Rund 100 Meter entfernt, was du als Scheune bezeichnet hast.
Das könnte auch ein Guesthouse sein, habe ich gesagt.
Ja, das stimmt. Da lebt noch ein Angestellter der Clutters mit seiner Frau und 3 Kindern. Ansonsten steht das Haus ja echt komplett alleine. Rund 2 Wochen später wäre hier dann auch wieder die ganze Familie Clutter zusammengekommen. Also auch die Schwestern wären gekommen mit Verlobten und Ehemännern. Ja, beziehungsweise einem Verlobten und einem Ehemann, um gemeinsam dann Thanksgiving zu feiern. Wir sind ja Mitte November, also kurz vor den Feiertagen. Ja. Jetzt kommen wir auch schon zum 15. November 1959. Es ist Sonntag, die Sonne scheint und am Himmel ist wirklich keine Wolke zu sehen. Normalerweise steht die Familie jeden Sonntag früh auf und macht sich schick für die Kirche. Wir haben ja schon mitbekommen, ne, die ganze Familie ist sehr religiös. Und auch wie jeden Sonntag kommen zwei Freundinnen von Nancy zu dem Haus der Clutters, um dann gemeinsam mit der Familie zur Kirche zu gehen. Die Mädels heißen Susan und, Achtung, auch Nancy.
Zwei Nancys.
Zwei Nancys, okay. Aber wir bekommen das hin.
Okay, also einmal Nancy Clutter und einmal
Nancy Ewald heißt die, aber ich würde es einfach anders auseinanderhalten.
Ja, okay.
Also wir bekommen das hin.
Ja.
Ja. Während die zwei Mädels zum Haus laufen, wartet dann auch der Vater von Nancy im Auto. Die beiden klopfen ganz normal an der Haupttüre, doch niemand öffnet. Deshalb klopfen sie nochmal und nochmal, doch nichts. Und sie wundern sich schon, weil normalerweise die Familie Clutter ist immer schon fertig für die Kirche, wenn die zwei Mädels eigentlich kommen. Deshalb gehen sie jetzt zur zweiten Türe bei Herbs Büro im Erdgeschoss, klopfen da auch, ohne Erfolg, gehen zur dritten und schließlich zur vierten Türe, klopfen, doch im Haus rührt sich einfach nichts.
Das ist ja schon mal ein Zeichen, dass die vier Türen haben, wie wohlhabend die sind.
Ja.
Das ist krass, ja. Vier Türen.
Ja.
Also, wo man so ums Haus rumgeht, wo man wirklich vier Türen auch braucht.
Ja, ja. Du hast ja vorher schon gesagt, das ist ein großes Haus, ne, dass ein anderes Haus daneben so klein wirkt dann im Endeffekt.
Ja, voll.
Ne? Genau, und das ist eben voll ungewöhnlich, weil die Clutters sind eben sehr religiös und würden nie im Leben einen Gottesdienst verschlafen, vor allem nicht alle vier. Auf dem Weg um das Haus sehen die beiden aber auch, dass alle Autos der Familie da sind, also können die nicht irgendwo hingefahren sein und das ist halt super merkwürdig eigentlich. Der Vater von Nancy, also ne, von den zwei Freundinnen von Nancy Clutter.
Im Auto?
Genau, der im Auto, der wundert sich schon, was die beiden so lange machen. Die kommen dann zurück eben zum Auto und dann fahren die drei zu Susan, um von dort aus nochmal bei den Clutters anzurufen. Aber es ist kein Signalton zu hören. Und jetzt wird halt die Sache immer merkwürdiger.
Also die sind komplett abgeschnitten?
Genau.
Okay.
Es ist kein Signal praktisch, kein Tüten.
Okay.
Ja. Deshalb fahren sie dann nochmal zum Haus, um die Familie dann vielleicht doch zu wecken, weil das kommt denen jetzt halt alles super creepy vor irgendwie. Susan und Nancy sind dann zur Küchentür, weil die in der Regel nie abgesperrt ist. Ich habe ja schon gemeint, niemand in Holcomb sperrt jemals Haustüren ab. Im Haus rufen sie dann nach Nancy Clutter, doch wieder keine Antwort. Deshalb steigen die zwei dann die Treppe hoch zu Nancys Zimmer und die Tür ist offen. Sie sehen Nancy dann im Bett liegen, unter der Bettdecke mit dem Gesicht zur Wand. Und als sie näher kommen, sehen sie dann sehr viel Blut an der Wand, also wirklich sehr viel Blut. Die beiden rennen dann panisch aus dem Haus zu Nancys Vater, versuchen ihm irgendwie zu erklären, was sie gesehen haben, aber die sind halt total aufgelöst. Ne? Also Nancys Vater versteht es aber dann doch so weit, dass er sofort ins Haus rennt, um einen Krankenwagen zu rufen. Doch er merkt,
kein dass Signal.
Ja, noch schlimmer, dass das Telefonkabel durchgeschnitten ist. Deshalb fahren sie wieder zu Susan, um dann die Polizei und einen Krankenwagen zu holen.
Krass. Also kommt jetzt ein bisschen aus dem Nichts. Die haben sich jetzt auch nicht so angehört, als ob die viele Feinde hätten. Ja, und dann sowas vorzufinden.
Ja.
Was ist mit Mom und Bruder?
Wir wissen jetzt nur so viel, wie die Mädels halt gesehen haben.
Okay.
Aber das kommt vielleicht noch. Ich werde dich später auch nach dem Motiv fragen. Weil du sagst es gerade schon, ne? Eigentlich hat niemand was gegen diese Familie.
Ja, genau.
Das ist halt super, super merkwürdig.
Super engagiert, super freundlich, everybody's darling.
Wird dann später ein großes Problem für die Polizei auch.
Okay, ich bin gespannt.
Ohne zu viel zu spoilern jetzt.
Ja.
Ne? Weil jetzt kommt erstmal die Polizei. Und zwar Sheriff Robinson und seine Kollegen treffen wenig später am Tatort ein. In der Küche sehen sie eine Handtasche auf dem Boden und natürlich das durchtrennte Telefonkabel. Die Polizisten gehen dann auch als erstes hoch in Nancys Zimmer. Sie liegt auf der Seite eben mit dem Gesicht zur Wand und die komplette Wand, wirklich die komplette Wand ist voller Blut. Die Täter haben Nancy mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet. Die Decke ist aber bis zu den Schultern hochgezogen und als der Sheriff dann die Decke zurückzieht, sehen sie dann auch, dass sie gefesselt ist. Die Hände sind auf den Rücken gebunden und auch ihre Füße sind mit einer Art Kordel zusammengebunden.
Eine richtige Hinrichtung hier.
Ja. So, als nächstes gehen
Aber die haben sie dann wieder zugedeckt, Entschuldigung.
Ja.
Aber also die haben sie quasi gefesselt, dann mit dem Gesicht zur Wand, Kopfschuss Und dann aber hingelegt, wieder zugedeckt.
Ja.
Ist ja krank.
Ja, kommt alles später.
Ja.
Dann gehen die Einsatzkräfte weiter in Canyons Zimmer, doch das ist komplett leer. Aber das Merkwürdige, seine Brille liegt noch im Regal.
Mhm.
Und er ist nie ohne Brille rausgegangen, ne?
Ist ja auch schwierig, wenn man nichts sieht, dann.
Ja. Ja, genau. Am Ende des Flurs liegt dann Bonnies Zimmer, also das von der Mom.
Mhm.
Sie liegt auch im Bett. Ihre Hände sind vor der Brust gefesselt und ihre Hände und Füße sind dann nochmal mit demselben Seil zusammengebunden. Und dann ist das Seil nochmal am Fußende, am Bettgestell praktisch, mit einem komplizierten Knoten befestigt. Ihr Mund ist noch zusätzlich mit Klebeband verklebt und auch ihr ist aus nächster Nähe in den Kopf geschossen worden. Ihre Augen sind richtig weit geöffnet, sie muss also alles auch mitbekommen haben. Das Elternschlafzimmer im Erdgeschoss ist leer, die Bettdecke ist aber zurückgeschlagen und auf dem Bett liegt Herbs leerer Geldbeutel. Doch, dass der Geldbeutel leer ist, heißt jetzt erstmal überhaupt nichts. Herb ist zwar sehr wohlhabend, aber er hat tatsächlich nie viel Bargeld dabei. Er bezahlt nämlich eigentlich alles mit Schecks und das wissen im Dorf auch alle. Weiter im Büro sehen die Polizisten dann auch am zweiten Telefon, dass das Kabel durchtrennt worden ist.
Also da wollte einfach jemand nicht, dass man schnell Hilfe holen kann.
Ja, könnte man annehmen, ja. Dann gehen die Einsatzkräfte weiter runter in den Keller. Im Hobbyraum liegt Canyon auf der Couch. Er ist mit Klebeband geknebelt und auch mit der komplizierten Technik gefesselt wie seine Schwester und Mutter. Ihm wurde auch direkt ins Gesicht geschossen. Aber diesmal von vorne, was ich nochmal schlimm finde irgendwie. Mhm. Im Heizungskeller hinter dem Hobbyraum finden die Polizisten dann schließlich Herb. Auch wenn seine Familie schon auch auf eine echt brutale Weise umgebracht wurde, sind die Täter bei ihm nochmal deutlich härter vorgegangen, weil seine Kehle ist noch zusätzlich durchgeschnitten worden und überall ist Blut. Er wurde aber auch erschossen. Sein Mund ist ebenfalls zugeklebt und auch er ist gefesselt. Was noch dazu kommt, bis jetzt haben die Polizisten keinerlei Indizien gefunden, also weder Patronenhülsen noch ähnliches. Doch auf einem Karton im Heizungskeller ist jetzt ein blutiger Fußabdruck, der definitiv vom Täter sein muss.
Mhm.
Ja, Nico, das ist jetzt erstmal die Auffindesituation. Hast du denn schon eine Vermutung, was das Motiv sein könnte?
Nee, weil das klingt nach einem oder mehreren Profis. Also auch mit der komplizierten Technik fällt mir irgendwie als erstes, gut, ein Seemann wird es nicht gewesen sein mit den komplizierten Knoten, aber kann man bestimmt irgendwie in der Landwirtschaft gebrauchen. Ansonsten so vor allem, was dann die Art des Verbrechens angeht, also gefesselt, aber jetzt nicht mit irgendwie 40 Messerstichen oder sowas, sondern ein sauberer Kopfschuss, klingt jetzt auch nicht nach irgendwie einem aggressiven Motiv irgendwie oder halt so aus Rage, aus sonst was, sondern wirklich überlegt. Aber was da vorgefallen sein könnte oder warum oder wenn die auch kein Bargeld hatten und nicht so wirklich Feinde, fällt mir da jetzt ehrlich gesagt relativ wenig ein. Also ich weiß jetzt auch nicht, was mit den Bediensteten ist im Haus nebenan, ob die da irgendwie was mit zu tun haben könnten, weil die waren ja offensichtlich sehr wohlhabend. Vielleicht haben die irgendwie was ins Testament geschrieben, keine Ahnung, ob das irgendwie sowas Habgiermäßiges ist, aber sonst schwierig.
Ja, also die Polizisten gehen als erstes mal eigentlich von Raub aus, weil eben zum Beispiel ja ein Geldbeutel rumliegt und die Handtasche auf dem Boden. Deshalb gehen die erstmal davon aus, dass vielleicht ein Raubüberfall aus dem Ruder gelaufen ist. Das ist auf jeden Fall so der erste Eindruck. Aber wir kommen später jetzt noch mehr dazu, wer so die ersten Hauptverdächtigen sind und so. Die Nachricht vom Tod der beliebten Familie Klatter hat sich natürlich sehr, sehr schnell rumgesprochen. Zahlreiche Reporter, aber auch der Methodistenpfarrer und nahezu alle Gläubigen, die eben beim Gottesdienst waren und sich schon gefragt haben, hey, wo ist die Familie Klatter, sind zum Tatort gekommen. Die waren natürlich alle eh schon super beunruhigt, weil sie die nicht in der Kirche gesehen haben. Und dann haben sich alle sehr schnell auf den Weg gemacht.
Das kommt ja noch irgendwie dazu, dass die ja alle in der Kirche waren. Ich meine, die haben ja quasi fast alle ein Alibi. Also der Kreis der Verdächtigen wird ja jetzt doch relativ stark eingegrenzt irgendwie.
Ja gut, die Tat war ja nicht während des Gottesdienstes.
Ach, davor dann.
Ja, ja, weil die Susan natürlich, klar, und Nancy wollten.
Ja, natürlich, stimmt, die wollen sie abholen.
Genau, genau. Also es muss irgendwann in der Nacht, in der Früh passiert sein.
Ja, klar, okay. Ja. Denkfehler, ja.
Die Polizei hat mittlerweile den Tatort abgesperrt und sichert die ersten Indizien. Doch sie finden nicht wirklich viel. Wie schon gesagt, alle Patronenhülsen sind weg, auch als die Polizisten noch verstärkt danach gesucht haben. Die haben am Anfang tatsächlich nur den blutigen Schuhabdruck. Später entdecken sie dann aber noch einen weiteren staubigen Schuhabdruck von einer anderen Marke.
Also andere Schuhe, andere, genau. Täter, mindestens,
genau,
zwei.
Genau, weil davor wussten sie noch nicht, hey, ist es ein Täter, sind es mehrere Täter, jetzt wissen sie mindestens zwei. Aber richtige Beweise haben die Polizisten noch nicht gesichert und auch das Motiv ist unklar, ne? Du bist auch nicht sofort auf irgendwas gekommen, weil es halt irgendwie merkwürdig ist. Zum Beispiel, dass ein Raubüberfall aus dem Ruder gelaufen ist, ist auch nicht wirklich logisch.
Ja, aber die waren ja alle gefesselt. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie jemand mit einem Baseballschläger einen auf den Kopf bekommen hat, weil man musste sich irgendwie jetzt schnell verteidigen oder sowas, sondern es klingt alles sehr geplant.
Ja, die Täter haben zwar alles, was an Bargeld eben im Haus war, mitgenommen, aber es war jetzt nicht wirklich viel. Manche der Opfer hatten auch noch Schmuck an zum Beispiel. Später sehen die Ermittler dann auch, dass noch ein Kofferradio fehlt und ein recht wertvolles Fernglas. Also das ist die Beute praktisch.
Okay, ja. Klingt jetzt erstmal halb so wild.
Ja, der Fall ist ziemlich krass und überschreitet auch die Kompetenzen der örtlichen Behörden. Deshalb übernimmt jetzt Detective Alvin Dewey den Fall. Und du hast schon lange kein Bild mehr bekommen. Wird Zeit, würde ich sagen.
Wird Zeit, ja. Ich habe mich schon gewundert. Das ist jetzt der Detective.
Ja.
Okay, der sieht genauso aus, wie ich mir einen 50er-Jahre-Detective vorstelle. Also so kurze, nach hinten gegelte Haare, Krawatte. Ja, irgendwie ein bisschen freundliches Gesicht, aber ich kann mir den sehr, sehr gut vorstellen mit einer Zigarre im Mund und vor seinem Schreibtisch an der Fallakte sitzen. Ja, also es ist ein Porträt von ihm. Man sieht jetzt nicht viel von Umgebung und Co. Er ist sehr gut gekleidet, wie gesagt, sehr gepflegt. Sieht nach einem kompetenten Mann aus, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Und ich finde es super witzig, dass du das mit der Zigarre sagst. Er ist tatsächlich zum Kettenraucher geworden während des Falls, weil der ihn so irre gemacht hat.
Ach, krass.
Ja, seine Frau hat sich richtig Sorgen um ihn gemacht, habe ich in einem Interview gelesen.
Ja, verstehe ich, ja.
Ja, aber du hast auch recht, der ist sehr kompetent. Er ist 47 Jahre alt und war früher Special Agent beim FBI.
So gleich.
Und tatsächlich auch hat er ein großes persönliches Interesse, den Fall zu klären. Er und seine Familie haben die Clutters nämlich jeden Sonntag in der Kirche gesehen.
Also der kommt da auch aus diesem Dorf, oder?
Nicht aus dem Dorf.
Oder aus der Gegend.
Ja, genau, der kommt aus der nächstgrößeren Stadt. Garden City heißt die größere Stadt. Da spielt auch so das große Leben ab, weil wir haben ja schon festgestellt, in Holcomb geht nicht wirklich viel.
Dafür Garden City, jawohl.
Jawohl. Dewey stellt jetzt auf jeden Fall ein Team zusammen, um den Fall zu lösen. Und innerhalb kürzester Zeit kommen auch hunderte Hinweise zusammen. Ne, weil jeder kennt die Familie Clutter, jeder möchte, dass dieses Verbrechen gelöst wird. Einer der ersten Hauptverdächtigen war jetzt Bobby Rupp. Er war nämlich der Freund von Nancy, also die getötet wurde. Mhm. Ja. Der Vater, also Herb, war aber gegen die Beziehung, weil Robs Familie römisch-katholisch ist. Also die hätten nicht heiraten dürfen und die Polizei dachte, das wäre dann Motiv in irgendeiner Form. Er besteht aber einen Lügendetektortest und wird dann schnell als Verdächtiger ausgeschlossen.
Ja, und dann hätte er auch seine Nancy nicht umgebracht, oder?
Ja, ich finde es auch komplett übertrieben, aber zeigt vielleicht auch, wie verzweifelt die Polizisten total am Anfang waren.
Ja,
ne?
Voll.
Genau, und auch wenn Lügendetektortests jetzt ja nicht das beste Mittel sind.
Vor allem damals.
Ja.
Also in den 50er Jahren. Weiß jetzt nicht, wie gut das da funktioniert, aber klingt auf jeden Fall nicht nach dem glaubwürdigsten Hauptverdächtigen.
Nee. Ich stelle jetzt noch ein paar andere Verdächtige vor. Herb hat nämlich tatsächlich am Tag vor seinem Tod, genau genommen wenige Stunden vor seinem Tod, eine Lebensversicherung über 40.000 Euro abgeschlossen.
Was ja damals enorm viel war.
Was enorm viel war, ja.
Also auch heute noch enorm viel, aber damals noch mehr.
Ja, genau. Und die einzigen Überlebenden der Familie bekommen das jetzt halt ausgezahlt. Also die ältesten Töchter der Familie Clutter. Mhm. Die werden dann aber auch schnell ausgeschlossen. Detective Dewey geht eher davon aus, dass das ein Zufall war. Kurzzeitig waren insgesamt noch 3 weitere Männer aus dem Dorf ins Visier der Ermittlungen geraten, weil die irgendwie kurze Streitigkeiten mit der Familie Clutter hatte. Aber es war jetzt nichts Dramatisches und die hatten auch alle wasserdichte Alibis. So, jetzt stehen wir wieder ohne Verdächtige da.
Ja, wieder auf Null. Es ist vor allem ja die Frage, wer da die Skills dazu gehabt haben könnte. Weil das macht man ja nicht einfach so. Man geht nicht einfach irgendwo rein, schafft es, die ohne Probleme so professionell zu fesseln, kommt dann ohne wirklich Hemmungen hin, erschießt die aus nächster Nähe und dann nimmt dann auch noch alles so feinsäuberlich mit. Das ist ja, das kann ja kein Normalo gewesen sein, der sich denkt, hey, diese blöden Menschen, diese Arschlöcher. Deswegen, ja.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass jeder daran denken würde, die Patronenhülsen zum Beispiel einzusammeln, vor allem in so einer stressigen Situation, ne?
Ja, voll. Also das wirklich Profis mit besonderen Skills. Also nicht jeder 0815-Tipp.
Ja. So, während die Detectives jetzt Hinweisen nachgehen, Angehörige, Freunde, Klassenkameraden oder Arbeitskollegen der Clutters befragen, sitzt der Schock natürlich in dem kleinen Ort sehr, sehr tief. Auch das Misstrauen gegenüber den Nachbarn wächst. Natürlich, irgendwie alle holen sich jetzt Schlösser und kurzzeitig waren die tatsächlich ausverkauft in dem Ort. Ne? Also es gab kein einziges Schloss mehr.
Hamsterkäufe von Schlössern.
Ja. Krass. Die Einwohner bleiben jetzt halt nachts teils auch lang wach und halten Wache, weil die haben natürlich Angst, dass sie als nächstes drankommen. Insgesamt arbeiten jetzt 18 Detectives wochenlang, Tag und Nacht an dem Fall, wochenlang. Sie kommen aber nicht wirklich voran, obwohl sie jedem kleinsten Hinweis nachgehen, bis eines Tages das Telefon von Dewey klingelt. Sein Chef ist dran und sagt ihm, dass ein Häftling sagt, er wisse, wer die Clutter-Morde begangen hat.
Mhm. Ein Häftling.
Ein Häftling.
Die kriegen das ja auch, weiß nicht, wie gut da die Medienlandschaft jetzt damals war, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es wirklich weit auch in Gefängnisse gedrungen ist, die ja ein bisschen abgeschotteter waren, oder?
Der hatte tatsächlich ein Radio.
Ah, okay.
Der Häftling heißt auf jeden Fall Floyd Wes und sitzt wegen Diebstahls im Staatsgefängnis in Kansas eine mehrjährige Haftstrafe ab. Dewey ist jetzt ganz aufgeregt, ne, weil das könnte der große Durchbruch sein nach der wochenlangen zermürbenden Arbeit. Doch Häftlinge, ne, sind jetzt auch nicht die vertrauensvollsten Zeugen. Einige hoffen sich davon ja Hafterleichterungen oder sogar eine vorzeitige Entlassung, wenn sie eine Aussage tätigen. Was glaubst du denn? Ist das der Durchbruch in dem Fall?
Klingt nicht besonders danach, aber vielleicht liefert er ja zumindest irgendwas Hilfreiches, weil zu dem Zeitpunkt sind die ja immer noch bei Null. Also ja. Vielleicht gibt es da so 0,1 oder sowas, das wäre auch schon mal eine Hilfe.
Ich sag dir mal, was Floyd ausgesagt hat und dann kannst du ja nochmal schauen. Mhm. Also er sagt, dass er eines Tages in seiner Zelle eben Radio gehört hat und dann einen Beitrag über die Clutter-Morde gehört hat. Und er wusste dann sofort, wer dafür verantwortlich war. Er hat sich aber zuerst nicht getraut, was zu sagen, weil er halt Angst hatte, dass, wenn das rauskommen würde, dass er von anderen Insassen zusammengeschlagen wird.
Ja, als Snitch ist man, glaube ich, nicht beliebt in den US-Gefängnissen. Was man aus US-Serien so kennt, ist nicht so, dass ich jetzt persönlich Erfahrung hätte. Aber was die Serien so sagen, ja.
Ja, ich glaube, das ist nicht so geil.
Nee.
Er erzählt weiter, dass als er ins Staatsgefängnis kam, er als erstes eine Zelle mit Dick Hickok geteilt hat. Eines Tages haben sie über alte Jobs geredet und Floyd hat halt erzählt, dass er mal für ein Jahr bei einem reichen Farmer in Holcomb gearbeitet hat. Da klingelt jetzt schon was, ne? Mhm. Dann quetschte Dick ihn regelrecht aus. Er wollte eine genaue Beschreibung des Hauses, der Raumaufteilung. Außerdem wollte er auch wissen, ob die Familie einen Safe hat und wie genau man zu der Farm fahren muss.
Okay.
Floyd konnte das auch alles beantworten. Er war sich nur nicht ganz sicher, ob die Familie tatsächlich einen Safe hat. Er ging aber davon aus, dass einer im Büro von Herb war. weil die Familie war auch sehr wohlhabend. Ne? Da geht man vielleicht einfach davon aus, ja.
Auch wenn du nicht Bargeld rumliegen hast, hast du ja andere wertvolle Gegenstände.
Dick schmiedete dann schon im Gefängnis Pläne, die Clutters auszurauben und dabei keine Zeugen zu hinterlassen. Er erzählte Floyd auch von seinem früheren Gefängniskumpanen Perry Smith, mit dem er die Sache dann durchziehen wollte.
Das sind schon mal zwei Männer.
Wir brauchen ja mindestens zwei Täter auf jeden Fall. Ja. Floyd ist dann aber nicht davon ausgegangen, dass Dick die Sache wirklich durchziehen würde. Dick ist nämlich auch dafür bekannt, aufzuschwätzen, also im Gefängnis. Ne? Er nahm halt an, dass Dick sich wieder nur wichtig machen und halt prahlen wollte. Dewey hat dann auch schnell alte Mugshots von Dick und Perry eben in den Händen. Und das ist jetzt echt die erste heiße Spur seit Wochen. Und die ersten richtigen Hauptverdächtigen, ne? Die nicht nach kurzen Ermittlungen ausgeschlossen werden können.
Ja.
So, jetzt möchte ich euch erstmal etwas über die Hauptverdächtigen erzählen. Du bekommst jetzt noch kein Bild, wir müssen uns noch etwas gedulden. Kommt aber sofort. Dick heißt mit vollem Namen Richard Eugene Hickok. Ihn nennen aber alle Dick, deshalb nenne ich ihn jetzt auch Dick. Er ist 28 Jahre alt, war schon zweimal verheiratet, aber auch zweimal geschieden. Außerdem hat er drei kleine Kinder und es sind alles Jungs.
Stark mit 28.
Oder?
Ja.
Ist bei dir auch bald soweit. Nee, Spaß. Okay. Außerdem ist er blond, tätowiert, hat einen athletischen Körper und ist mittelgroß. Seine Kindheit war eigentlich sehr unauffällig. Er war ein guter Schüler, hatte viele Freunde und hat auch sehr viel Sport gemacht. Er war also echt ein beliebtes Kind früher. Auch seine Eltern sind sehr liebevoll. Seine Familie hatte zwar nie viel Geld, aber sie sind immer irgendwie über die Runden gekommen. Er wollte eigentlich nach der Schule aufs College, seine Familie konnte sich das aber nicht leisten. Dick wurde immer als sehr netter Junge beschrieben, bis er einen schweren Autounfall hatte. Er hatte auf der nassen Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren, er überschlug sich und Dick wurde aus dem Auto in einen Graben geschleudert. Bei dem Unfall hat er sich sehr schwer am Kopf verletzt. Unter anderem wurde sein Kiefer ausgerenkt. Er kam dann auch ins Krankenhaus. Und seit dem Unfall ist sein Gesicht irgendwie asymmetrisch und er schielt leicht. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre die eine Seite seines Gesichts so leicht nach unten versetzt. Mhm. Aber das siehst du dann gleich auf dem Bild. Und laut Angehörigen und Freunden ist er halt nach dem Unfall ein komplett anderer Mensch. Unter anderem ist er schneller gereizt und auch aggressiv. Kennt man ja auch von Football-Spielern, ne?
Ja, wo es halt irgendwie dann ein bisschen durchbrennt im Hirn, dass du dann, ja.
Wenn man so eine schwere Verletzung in bestimmten Arealen hat, ja. Kommen wir zu Perry Edward Smith. Er ist 31 Jahre alt, er hat dunkle Augen und schwarze Haare. Perry ist ziemlich klein, sonst aber sehr durchtrainiert. Und er ist so klein, weil er auch einen schweren Unfall hatte. Bei einem Motorradunfall hat er sich beide Beine gebrochen und die Ärzte hätten ihm sogar fast die Beine amputieren müssen, weil die halt so schwer zertrümmert waren. Er war danach auch ein Jahr im Krankenhaus und ist seitdem süchtig nach Schmerzmitteln. Denn er hat auch noch Jahre nach dem Unfall immer wieder sehr schlimme Schmerzen in den Beinen. Die konnten nämlich nie so richtig rekonstruiert werden und seitdem sind die halt auch deutlich kürzer.
Okay, das klingt sehr wild.
Mhm. Und es wird auch nicht besser, denn im Gegensatz zu Dick hatte Perry auch eine sehr schlimme Kindheit. Seine Eltern waren Rodeo-Reiter und sie sind dann gemeinsam mit den vier Kindern durch die gesamte USA gereist. Das ist jetzt noch nicht der schlimme Part.
Ich wollte gerade sagen, klingt jetzt auch nicht so schlimm. Aber.
Ja, die Beziehung war vor allem kurz vor ihrer Scheidung gewalttätig und Auseinandersetzungen sind oft eskaliert. Die haben auch Gegenstände nacheinander geworfen und auch während die Kinder im Raum waren. Also die haben alles mitbekommen. Die Mutter hat den Vater dann irgendwann verlassen und sie ist mit ihren Kindern nach San Francisco gezogen. Dort ist es mit ihr dann aber echt steil bergab gegangen. Sie hat als Prostituierte gearbeitet und immer mehr Alkohol getrunken. Da war Perry jetzt circa 6 Jahre alt und ja, deshalb hat sie dann die Kinder auch sehr vernachlässigt. Die Kinder sind dann irgendwann in Heimen oder in Internaten untergekommen und da ist es für Perry dann noch schlimmer geworden. Perry ist nämlich Bettnässer. Und deshalb waren die Erzieherinnen ihm gegenüber dann auch gewalttätig. Perry erzählt später selbst, dass er einmal von einer Schwester so lange unter eiskaltes Wasser gedrückt worden ist, bis er blau anlief.
Krass.
Mhm. Seine Mutter hat sich in der Zeit dann zu Tode getrunken. Sie ist an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt. Und jetzt kurze Triggerwarnung, denn das war's noch nicht. Zwei seiner Geschwister begehen später Suizid. Und auch Harry erzählt später, dass er schon als Kind immer wieder Suizidgedanken hatte. Als Jugendlicher geht er dann im Zweiten Weltkrieg zur Handelsmarine und danach war er auch noch im Koreakrieg.
Klingt alles nicht ganz so einfach.
Nee, ein sehr, sehr schlimmer Lebenslauf, würde ich sagen.
Ja, absolut. Viel schlimmer kann es sich nicht treffen. Nee. Weder körperlich noch psychisch. Also krass.
Perry und Dick lernen sich dann im Kansas Staatsgefängnis kennen. Beide sitzen da eine mehrjährige Haftstrafe unter anderem wegen Diebstahls ab. So, und jetzt, du hast lang drauf gewartet.
Auf die Fotos.
Kommt ein Bild von den beiden. Wie wirken die denn so auf dich?
Puh, also man erkennt schon diese halbseitige Gesichtslähmung oder was das ist, diese Verletzung im Gesicht, die du beschrieben hast.
Also du denkst, der Dick. Linke ist Dick.
Ja, hätte ich jetzt schon gesagt. Ja, okay, gut. Weil da eben einfach, ja, das Gesicht hängt halt eben so halb runter, sowohl der Mund als auch so die Augenbrauen ein bisschen.
Wie als wäre das leicht nach unten versetzt.
Ja, genau, gell? Richtig. Mhm. Als ob er immer so eine Augenbraue hochziehen würde, nur halt in seiner ganzen Gesichtshälfte. Ja, ansonsten, er hat auf dem Bild ein Hemd an, sieht eigentlich auch gepflegt aus. Und auch der andere Typ, Perry, genau. Also gepflegte Haare, gepflegtes Ausschauen. Beide schauen jetzt auch nicht unsympathisch aus, finde ich. Also ich würde jetzt nicht vermuten, dass die zu so einer brutalen Tat fähig sind. Also die sehen ganz nett aus. Kann ich jetzt nicht mehr zu sagen. Aber
ja. Ich keine Ahnung, ich muss sagen, vor allem auf dem Bild, ich finde halt, dass Perry super sympathisch ausschaut. Mhm. Ich finde, dass Dick schon so ein bisschen so.
Ja, weil er auch diesen skeptischen Blick drauf hat.
Ja, voll.
Wegen seiner, weiß nicht, Verletzung oder keine Ahnung. Aber der schaut ein bisschen böse drin, aber der Perry lächelt ja sogar so halb. Voll. Da schaut man immer gleich sympathischer aus, aber ja.
Keine Ahnung, ich hätte mehr Angst, wenn ich Dick auf der Straße begegnen würde, glaube ich, nachts.
Ja, das absolut. Also der sieht ein bisschen fieser aus, ja.
Glaubst du jetzt, dass das unsere Täter sind?
Schwierig, weil ich bin immer noch so, ich kann sein, dass ich da jetzt voll auch in die falsche Richtung laufe, aber ich bin immer noch so bei diesen Skills, die du haben musst, um so eine Tat zu begehen. Und ich meine, ja, Zweiter Weltkrieg, Koreakrieg, klingt schon alles so nach dem Motto, dass man jetzt vielleicht schon Erfahrung damit hat zu kämpfen, weil du halt eben einfach im Krieg warst. Wie gesagt, Gefängnis, Gewaltverbrechen, Krieg geht ja schon so in die Richtung, dass man sagt, man könnte sich da gewisse Skills angeeignet haben, aber auch diese Knotentechnik und alles, ja gut, Handelsmarine, könnte alles sein, sagen wir es so, weiß ich nicht.
Ja, also die Polizisten sind auf jeden Fall felsenfest davon überzeugt, dass das die Täter sind und schreiben die beiden auch gleich in 17 Bundesstaaten zur Fahndung aus. Währenddessen waren die Polizisten aber auch nicht untätig. Sie haben unter anderem bei Dicks Eltern eine Flinte Kaliber 12 gefunden. Genau mit so einer wurden auch die Clutters erschossen.
Aber das sind ja auch Waffen in den USA. Also ist jetzt nicht so selten, wie ich es mir vorstelle.
Ja, und man kann natürlich auch nicht sagen, weil man die Patronenhülse nicht gefunden hat, ob tatsächlich mit der Waffe abgeschossen wurde. Ne? Außerdem haben sie auch rausgefunden, dass die beiden nach der Tat noch einige Tage in Kansas City waren und falsche Schecks ausgestellt haben, um so an Geld zu kommen.
Also so eine andere Betrugsmasche nebenbei.
Ja. Denn sie brauchen Geld. Das Ziel von Perry und Dick ist nämlich, wohin wollen sie, was glaubst du?
Mexiko.
Ja, classy.
Natürlich.
Ja, Mexiko. Eine Woche später sind sie dann auch mit Dicks alten Chevrolet in Mexiko angekommen. Doch da ist ihnen dann innerhalb kürzester Zeit das Geld ausgegangen, vor allem wegen Prostituierten und Glücksspiel.
Geil. Standard.
Ja. Sie haben dann unter anderem Dicks Auto verkauft und wollten sich in Mexiko eigentlich Jobs besorgen. Doch die werden da nicht wirklich gut bezahlt. Deshalb musste schnell ein neuer Plan her. Was glaubst du, machen sie jetzt?
Reiche Leute töten? Weiß ich nicht. Könnte wieder viel sein, weil die beiden sind ja gut drin im Verbrechermilieu.
Ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
Drogen.
Denn die beiden kommen auf die Idee, wieder nach Kansas City zu fahren.
Klingt irgendwie ein bisschen dumm.
Also praktisch zum Tatort. Mhm. Um da dann nochmal die Nummer mit den Schecks durchzuziehen, weil das da so gut funktioniert hat. Mhm. Das Problem ist jetzt aber, sie haben ja kein Auto mehr, deshalb trampen und laufen sie jetzt bis nach Iowa. Dort klauen sie dann einen anderen Chevrolet und mit dem gestohlenen Wagen fahren sie dann zurück nach Kansas City. In der Stadt wechselt Perry das Nummernschild dann gegen ein Kennzeichen eines Schrottautos aus, das auf so einer Werkstatt steht. Also er verschafft sich da Zugang, holt sich das Kennzeichen, schraubt es an den gestohlenen Wagen hin. Dick hat dann in der Zeit wieder einige falsche Schecks ausgestellt. Einem Verkäufer kamen Dick und Perry dann aber irgendwie sehr verdächtig vor und er hat sich das Kennzeichen des Wagens notiert und dann auch die Polizei gerufen. Die Polizisten und vor allem Dewey konnten dann ihr Glück kaum fassen, denn Dick war so dreist oder hat sich vielleicht so sicher gefühlt, dass er mit seinem echten Namen auf dem Scheck unterschrieben hat.
Stark.
Somit wissen die Ermittler jetzt, welches Auto die beiden fahren und mit welchem Kennzeichen die beiden Hauptverdächtigen unterwegs sind. Und Checkpot, sie sind sogar in Kansas City, also dort, wo die Ermittler auch sind.
Ja.
Doch.
Das kann aber nicht so ein großer Zufall sein.
Doch, Dick und Perry schaffen es, unterzutauchen und hauen wieder ab. Die haben die Sache mit den Schecks im Endeffekt schnell durchgezogen und sind dann wieder weiter.
Ja, okay.
Eine Woche später sind Perry und Dick dann in Las Vegas. Dazwischen haben sie noch Urlaub gemacht mit dem Geld aus dem Scheckbetrug in Miami Beach.
Das klingt danach, als ob sie bald wieder Scheckbetrug begehen müssten.
Mhm. Na, so weit kommst leider nicht mehr. In Las Vegas geht Perry dann als erstes zur Post und holt ein Paket ab, das er sich noch von Mexiko aus dort hat hinschicken lassen. Doch weder er noch Dick bemerken den Streifenwagen, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht. Die Polizisten haben nämlich das gestohlene Auto erkannt. Ne? Die wurden ja in 7 Bundesstaaten ausgeschrieben, haben Kennzeichen und Auto.
7 oder 17?
17.
17.
Du hast recht, in 17 Bundesstaaten, ja. Zum Glück bist du da. Ja. Am 30. Dezember bekommt Al Dewey dann den Anruf, auf den er so lange gewartet hat. Perry und Dick sind festgenommen worden. Doch Dewey freut sich jetzt noch gar nicht so sehr, wie man vielleicht glaubt, denn sie haben zwar viele Indizien gesammelt, aber haben noch keine stichhaltigen Beweise. Doch rate, was in der Box drin war, die Perry kurz vor der Verhaftung von der Post abgeholt hat.
Leere Patronenhülsen.
Das wäre vielleicht noch geiler gewesen.
Das wäre richtig geil gewesen, ja.
Nein, in der Box waren die Schuhe, die die beiden in der Tatnacht anhatten.
Also waren es die auch. Klingt sehr danach.
Ja, deutet schon sehr viel darauf hin. Also die haben jetzt auf jeden Fall die Schuhe in der Box. Und das ist halt auch echt unglaubliches Glück, denn hätten die Ermittler schon in Kansas City zugeschlagen, hätten die diese Schuhe nicht. Mhm. Und später zeigt dann auch ein Gutachten, dass die Schuhabdrücke vom Tatort genau mit den Schuhen in dem Paket übereinstimmen. Falls es deine Frage beantwortet.
Ja, klingt sehr danach, ja.
Es schaut gut aus für die Polizei, dass sie die richtigen jetzt haben. Aber zurück zu Perry, Dick, Al Dewey und den anderen Detectives. Dick und Perry werden jetzt getrennt voneinander befragt. Die Verhörräume sehen aus, wie man sie so aus amerikanischen Polizeiserien kennt, ne? So typisch. Das sind kleine, relativ dunkle Räume. Da steht jeweils ein Ventilator drin, ein Metalltisch, Klappstühle, getarnte Mikrofone, versteckte Tonbandgeräte und an den Wänden hängt je ein Einwegspiegel. Mhm. Also ne, von der einen Seite ist verspiegelt.
Ja, genau. Dieses ganz typische Ding halt.
Ja. Ja, genau. Dick und Perry waren am Anfang der Verhöre eigentlich relativ entspannt. Denn bis jetzt haben die Polizisten ihnen auch nur gesagt, dass sie wegen Scheckbetrugs und wegen Verstößen gegen die Bewährungsauflagen festgenommen wurden. Beide tischen den Detectives jetzt auch eine Lügengeschichte auf, dass sie am Wochenende zu Perrys Schwester nach Fort Scott gefahren seien und dann wieder zurück. Als die Detectives dann aber die Bombe platzen lassen sozusagen und ihnen sagen, dass sie verdächtigt werden, die Clutters umgebracht zu haben, kippt die gute Laune der Verdächtigen. Dicks Augen fangen so an zu zucken und er wird ganz blass. Und Perry bekommt große Schmerzen in seinen Knien, wie es so immer ist, wenn er gestresst ist. Danach brechen die Detectives die Verhöre dann abrupt ab und bringen Dick und Perry in getrennte Zellen über Nacht. Das ist so deren Taktik, dass die dann halt so alleine sind mit ihren Gedanken. Und am nächsten Tag knickt Dick dann nach einem mehrstündigen Verhör auch tatsächlich ein. Laut seiner Aussage hat Perry im Alleingang die ganze Familie umgebracht und Dick wollte ihn noch abhalten, doch er hatte keine Chance. Schluchzend sagt er dann, dass die beiden in die Farm eingebrochen sind, weil sie dachten, dass die Familie im Safe über $10,000 hätten. Das wären heute umgerechnet über $100,000. Dann fesselten sie die Familie und Perry hätte dann alle getötet.
Ah ja.
Das ist die Aussage von Dick.
Ja, klingt überzeugend. Ja.
Perry hält nämlich dagegen weiter dicht. Selbst dann, als ihm die Detectives erzählen, dass Dick alles ausgepackt hat und er ihn schwer belastet hat. Er geht nämlich davon aus, dass die Ermittler nur blöffen. Doch einen Tag später sprudelt dann auch aus ihm alles raus. Und jetzt hören wir Perrys Geschichte. Demnach hat Dick ihm nach seiner Entlassung, also nachdem Dick aus dem Gefängnis rausgekommen ist, Perry wurde schon ein bisschen früher entlassen, mehrere Briefe geschrieben und ihn praktisch angefleht, mit ihm eine todsichere Sache durchzuziehen. Dick hatte nämlich alles schon bis ins Detail geplant. Am 15. November, kurz nach Mitternacht, sind die beiden dann durch den Seiteneingang bei Herbs Büro ins Haus gekommen. Die Tür war nämlich nicht abgesperrt. Darüber haben wir ja schon gesprochen.
Ja, genau, ja.
Doch die konnten dann da keinen Safe finden. Laut Floyd, dem früheren Mitinsassen von Dick, sollte der ja eigentlich hinter dem Schreibtisch in der Wand sein. Deshalb schleichen sie dann in Herbs Schlafzimmer im Erdgeschoss. Dick bedrohte ihn mit einem Messer. Herb sagte aber trotzdem, dass er keinen Safe hat. Doch Dick glaubte ihm nicht. Währenddessen durchtrennte Perry dann eben die Telefonkabel in Küche und im Büro. Dann haben sie Herb gezwungen, mit ihnen nach oben in den ersten Stock zu gehen. Er flehte die beiden noch an, seine Familie in Ruhe zu lassen. Seine Frau sei ein Pflegefall und sehr krank. Sie sollen das Geld nehmen und dann bitte gehen. Doch sie zerrten auch Bonnie, Canyon und Nancy aus ihren Betten und sperrten erstmal die ganze Familie ins Bad. Während Dick Wache stand, filzte Perry das gesamte Haus und packte alles an Bargeld ein, das Kofferradio und das Fernglas. Und er brachte dann auch die gesamte Beute ins Auto. Als er zurückkam, haben sie zuerst Herb gefesselt und nach unten in den Keller gebracht. Das ist halt erstmal der Vater, der vermeintlich Stärkste, halt weg ist. Als nächstes holte er, also Perry, dann Canyon und fesselte ihn im Hobbykeller an die Couch. Danach fesselte er dann auch die Frauen in ihren Betten. Dick durchsuchte dann nochmal das ganze Haus auf der Suche nach dem Safe eben, den die da immer noch vermuten. Laut Perrys Aussage wollte Dick danach Nancy vergewaltigen, doch er hielt ihn davon ab. Dann sind sie wieder runter in den Keller. Die beiden haben sich schon während der Tat immer wieder beraten, was sie tun sollen, weil wie du schon merkst, ist alles nicht so abgelaufen, wie sie es eigentlich geplant haben.
Ging ein bisschen nach hinten los alles, ja.
Ja. Und so beraten sie sich auch jetzt. Perry fragt Dick, ob sie das wirklich durchziehen wollen. Und Dick, der immer so großspurig war, sagt auf einmal gar nichts und bekommt gar nichts mehr raus. Dann sei bei Perry eine Sicherung durchgebrannt. Er hat Dick das Messer aus der Hand gerissen, das der halt die ganze Zeit bei sich dabei hatte, und schnitt Herb wie im Rausch die Kehle durch. Perry sagt auch später, er wusste nicht, was er getan hat, bis er Herbs Röcheln hörte. Dick wollte dann auch fliehen, doch Perry hat das nicht zugelassen. Und dann holte Perry auch die Waffe und erschoss Herb. Und dann geht echt alles ganz schnell. Dick suchte hektisch nach der Patronenhülse. Dann sind sie weiter zu Canyon. Perry erschoss auch ihn. Dick sammelte die Patronenhülse ein. Nancy muss das alles mitbekommen haben. Die Schüsse, dann die Schritte auf der Treppe. Sie flehte dann auch um ihr Leben, drehte eben den Kopf zur Wand. Dieses Mal legte Dick die Waffe an und drückte ab und schließlich erschoss dann Dick auch Bonnie. Und Perry sagt dann auch, er hat dann eben Nancy wieder zugedeckt, weil es für ihn irgendwie...
Menschlicher oder...
Ja, ja.
Klingt alles nicht ganz menschlich, was sie da veranstaltet haben oder er.
Eigentlich
oder?
Nicht, deshalb... Dewey hat auch tatsächlich gemeint, es wirkt an manchen Stellen so, wie als hätten die Täter Mitgefühl... Mhm. Obwohl es so eine brutale Tat ist, so wie dieses Zudecken.
Ja, ja.
Oder Herb wurde zum Beispiel auch auf einen Karton gelegt. Also Perry hat ihm davor einen Karton hingelegt, dass er es ein bisschen gemütlicher hat, aber...
Schwierig.
Ja. Ja, das hat Perry zumindest in seiner ersten Aussage gesagt. Später gab er dann nämlich an, dass er doch alle alleine getötet hat. Also, dass doch Perry alle alleine erschossen hat. Doch das konnte nie so wirklich abschließend geklärt werden. Also ist klar, dass Perry die zwei Männer umgebracht hat. Aber wer die Frauen umgebracht hat, das hat sich auch im Prozess nicht geklärt. So, was sagst du? Es waren jetzt ja echt vier brutale Morde. Wie viel Geld haben Dick und Perry erbeutet?
Puh, also nachdem ja kein Safe da war, du ja gesagt hast, dass da auch nicht so wirklich grundsätzlich Bargeldvorräte in den Geldbeuteln ist und sowas und die den Schmuck ja auch noch anhatten teilweise. Ich weiß jetzt nicht, wie viel so ein Fernglas kostet und so ein bisschen Bargeld und keine Ahnung, $500?
Schon wenig, gell?
Ja, also ich gehe jetzt nicht von viel aus.
Nein, aber es ist noch weniger.
Krass.
Rate?
200?
Nee.
50?
Es sind $50.
Krass.
Es sind ungefähr $40 bis $50. Muss ich aber auch sagen, das wären heute $500.
Ja.
Oder umgerechnet 460 Euro. Aber stell dir mal vor, du bringst jemanden, also nicht nur jemanden, sondern vier Menschen wegen 460
Eine
Euro.
Eine ganze Familie, ja.
Ja.
Krass.
Schon krass, ne?
Ja. Ja. Ja, das fühlt sich an, als ob das der Dick sich gedacht hätte, ja, alles so eine sichere Nummer und plötzlich ist alles Vollgas aus dem Ruder gelaufen.
Hat man ja auch bei der Aussage von Perry gemerkt, ne, dass Dick dann doch irgendwie einen Rückzieher machen wollte und total in Panik geraten ist und so. Am 6. Januar kommen Dick und Perry ins Bezirksgefängnis in Garden City. Garden City, habe ich dir ja vorher schon gemeint, das ist die größere.
Die Stadt daneben, ja.
Ja, genau. Das Bezirksgefängnis liegt im Dachgeschoss des Gerichtsgebäudes. Und hunderte Menschen warten schon auf die Ankunft der beiden. Unter anderem Schulkameraden von Nancy und Canyon, Anwohner und natürlich zahlreiche Reporter, Kameraleute und Fotografen, die alle die beiden Täter eben sehen wollen, die für diese schreckliche Tat verantwortlich sein sollen. Nach den Aussagen der beiden konnten die Ermittler in einem Pfandleihhaus in Mexico City unter anderem das Kofferradio und das Fernglas sicherstellen. Außerdem haben sie auch genau an der Stelle, die Perry beschrieben hat, Patronenhülsen, Seil und Klebeband gefunden. Genau die Sachen, die halt auch am Tatort gefunden worden sind. Die beiden hatten die Sachen auf ihrer Flucht am Rand eines Highways vergraben. Merkt schon, die Beweislage ist mittlerweile...
Ja, mehr als erdrückend.
Wasserdicht, also, würde ich fast sagen. Gell?
Ja, also Täterwissen und alles drum und dran. Also das ist ja, klingt sehr stark danach, ja.
Der Prozess startet jetzt am 22. März 1960. Also es ging dann doch relativ schnell, ne? Die Tat war im November.
Vier
Monate
oder so, ja.
Und dann sofort Gerichtsprozess. Wissen wir aus eigener Erfahrung, ist mittlerweile nicht mehr so.
Wenn du sagst, wissen wir aus eigener Erfahrung wegen unseres Jobs nicht, weil wir selber vor Gericht standen. Weil wir beide Nachrichten machen und deswegen, ja, nicht, weil wir selber vor Gericht standen.
Gut, dass du es dazu gesagt hast, ja. Wie dem auch sei. Oh Gott, okay. Ja, der Sitzungssaal im zweiten Stock des Landgerichts von Finney County ist wirklich bis auf den letzten Platz besetzt. Es sind eben Pressevertreter da, Zuschauer, aber auch Dicks Eltern sind da, um den Prozess nicht zu verpassen. Die beiden Angeklagten werden reingeführt. Beide kauen Kaugummi und wirken während des gesamten Prozesses auch recht teilnahmslos und unbeteiligt. Also wenn Leute Kaugummi kauen,
ja,
und im Prozess, finde ich schon
komisch.
Immer,
ja, das kommt sehr lässig irgendwie, nicht im Ernst der Lage irgendwie entsprechend.
Die Verteidiger wollen jetzt die Schuldunfähigkeit ihrer Mandanten beweisen und haben deshalb von dem Kriminalpsychologen Dr. Mitchell Jones ein Gutachten anfertigen lassen. Der bescheinigt Dick jetzt eine schwere Charakterstörung. Demnach ist er überdurchschnittlich intelligent, hat aber auch eine sehr geringe Selbstachtung. Er handelt sehr impulsiv und nimmt dabei keine Rücksicht auf negative Folgen, weder für sich noch für andere. Dr. Jones kann eben auch nicht ausschließen, dass das teils auf seine schwere Kopfverletzung zurückzuführen ist. Perrys Gutachten, du denkst es dir schon, fällt noch deutlicher aus. Demnach hat er eine paranoide Schizophrenie. Seine Kindheit war ja von Brutalität geprägt. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Gleichzeitig hat er auch kaum Liebe oder Fürsorge erfahren und ist eben ohne feste Werte oder Moralvorstellungen aufgewachsen. Außerdem hat er eben eine paranoide Sicht auf die Welt, misstraut Menschen und zudem ist bei ihm auch stets eine unterdrückte Wut vorhanden. Und wenn die eben nicht gegen andere gerichtet ist, richtet sich die gegen ihn selbst und dadurch hat er auch Suizidgedanken.
Ja, also ohne ihn jetzt irgendwie verteidigen zu wollen, aber bei dem kann ich es noch am ehesten nachvollziehen, was der alles so an Gewalt und nicht nur von seinen Eltern mitbekommen hat, ja, als auch dann selber erfahren hat im Jugendheim oder Kinderheim. Und dann, wenn sich dann die Mutter zu Tode trinkt, ist ja jetzt vielleicht auch nicht so unbelastend für die Psyche. Aber so jemanden kann man nur schwer verteidigen, aber es ist zumindest so eine Art, ja, weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber.
Ja, ich fand es auch sehr übel.
Ja.
Vor allem, ich habe sehr, sehr viel vor allem über Perry gelesen und der hat schon ein krasses Leben hinter sich.
Ja.
Also da war ich halt auch schon so, boah. Ja.
Ja, es ist immer schwierig, weil die Leute kommen ja nicht böse auf die Welt irgendwie. Mhm. Aber ja, da fängt man jetzt eine Riesendebatte an über Ethik und so. Das brauchen wir jetzt nicht.
Ja.
Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Aber natürlich, wir wissen jetzt ja noch nicht, wie das Urteil ist, aber trotzdem das, was er getan haben soll, das rechtfertigt dann auch sein Background nicht. Ne?
Nein, natürlich nicht.
Genau. Nach nur einer Woche Prozess fällt dann das Gericht, in dem Fall eine Jury aus 12 Geschworenen, ein Urteil. Was glaubst du, bekommen die?
Ja, gibt's ja, also wenn man jetzt rein von der Sachlage ausgeht, den erdrückenden Beweisen und jetzt mal sagt, dass, weil die Jury ja weiß nicht, ob die komplett unvoreingenommen da reingeht, weil es sind ja alles Laien, die beauftragt wurden, sich das anzuhören, aber nachdem es so ein kleiner Ort ist und jeder jeden kennt, haben die, glaube ich, auch irgendwie eine halbpersönliche Meinung zumindest, kann ich mir vorstellen, dass es dann mehrfach lebenslänglich gibt, 20 Mal, weiß ich nicht, ob man
Ja, in Amerika gibt es schon immer dann diese absurden Summen.
Ja, genau,
ne, Ja, du hast im Endeffekt recht. Beide werden des vierfachen Mordes für schuldig gesprochen und kassieren auch tatsächlich die Höchststrafe. Das ist aber nicht mehrfach lebenslänglich, sondern die Todesstrafe.
Ja. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt, USA, ja.
Ja, und ich habe auch mal nachgeschaut. Bis 1965 sind in Kansas die zum Tode Verurteilten am Galgen gehängt worden. Das ist halt auch brutal.
Das ist, ja,
genau.
Sehr wenig. Also, unvorstellbar.
Ja. Dann wurde die Todesstrafe tatsächlich abgeschafft, aber 1994 wieder eingeführt.
Krass.
Seitdem aber mit einer Giftspritze. Aber da habe ich auch schon öfter mitbekommen, dass das dann nicht richtig anschlägt oder die Vene verfehlt wird oder was auch immer.
Ja, trotzdem noch was spürt. Also, das ist jetzt ja nicht einfach so Spritze fertig, sondern das ist ja dann doch teilweise ja auch noch qualvoll und unter Schmerzen.
Perry und Dick kommen jetzt wieder ins Kansas-Staatsgefängnis, aber nicht eben in den normalen Vollzug, sondern in den Todestrakt. Da gibt es weder Radio noch Kartenspiele und die Gefangenen haben auch keinen Hofgang. Einmal in der Woche dürfen die ihre Zelle verlassen und duschen und dann bekommen sie auch frische Kleidung.
Das ist halt auch hart unmenschlich.
Das finde ich halt schon krass, ne? Vor allem mit einmal duschen.
Einmal pro Woche und Kleidung wechseln
einmal
und raus
pro Woche.
Und überhaupt nichts sonst. Also, puh.
Also gut, die können sich unterhalten, aber das war's halt, ja.
Ja, eben, also.
Ja. Sie sollen dann auch am 13. Mai 1960, also 6 Wochen nach den Urteilssprüchen, gehängt werden. Doch wegen Berufungsanträgen verzögert sich das Datum immer weiter nach hinten. Verschiedene Anwälte haben sich dem Fall immer wieder angenommen und sich teils bis zum Supreme Court hochgearbeitet. Das ist das höchste Gericht in den USA, doch ohne Erfolg. Alle Anträge wurden immer abgelehnt. Nachdem immer wieder neue Termine festgelegt worden sind, sind Dick und Perry dann am 14. April 1965 im Alter von 33 und 36 Jahren gestorben. Also 5 Jahre nach dem Urteil. Die haben dann halt echt 5 Jahre in dem Todestrakt noch verbracht.
Auch hart. Mhm. Also es sind ja trotzdem, wie gesagt, nicht zu entschuldigen, was sie getan haben, aber das ist halt auch unmenschliche Verhältnisse, was du da gerade beschrieben hast.
Mhm.
Hart. Also richtig krass.
Ich habe gar nicht alles reingebracht, ne, was ich gelesen habe. Aber zum Beispiel, der Todestrakt ist halt auch super schlecht isoliert. Heißt, im Winter ist es richtig, richtig kalt dort. Und im Sommer richtig, richtig heiß. Mhm. Heißt, vor allem in Kansas sind die Sommer halt auch krass.
Ja.
Und dann dürfen die sich alle nur einmal in der Woche duschen. Also Harry hat halt auch gesagt, das hat so gestunken einfach. Man konnte nicht auf dem Bett liegen, weil das Bett sofort gestunken hat und so.
Krass.
Ja.
Und das 5 Jahre lang.
Mhm. Ja, Nico, das war's. Was sagst du zu unserem ersten True-Crime-Fall?
Ja, wild. Also ich verstehe, warum der so Schlagzeilen gemacht hat. Weil der also vom Fall her auch ziemlich krass ist. Ziemlich abgebrüht auch einfach. Also was man dann da alles so erfahren hat und aber auch sehr interessant. Also auch die Polizeiarbeit von dem Detective, die Zufälle, die es da auch manchmal braucht, weil hätten die ja eben, wie du schon vorher gesagt hast, in Kansas schon zum ersten Mal gefasst, direkt quasi, als die davon erfahren haben und so, dass die halt nicht untertauchen können, dann hätten sie ja unter Umständen gar keine Beweise gehabt.
Ja.
Also vielleicht wären sie ja dann doch irgendwann eingeknickt und keine Ahnung, aber da hat ja dann diese erdrückende Beweislast überhaupt erst angefangen. Das war das erste Mal, dass es kein Indiz war, sondern ein Beweis. Also den Zufall musste er auch irgendwie haben.
Ja, voll.
Ja.
Vor allem, was ich auch noch sagen muss, damals gab es ja keine DNA-Analyse.
Stimmt, ja.
Also die konnten dann nicht mal irgendwie was am Tatort aufsammeln und dann mit Verdächtigen ja abgleichen, sondern die brauchten sowas eben, wie Schuhe, die zu Schuhabdrücken passen oder Patronenhülsen.
Ja, und Schmierspuren. Ja,
ja, genau.
Ja. Ja, genau. Ja, das ist ja sowieso so crazy heute, wenn du da irgendwie das mit Hautschuppen oder sowas oder einzelnen Haarpartikeln hinkriegst.
Ich bin gespannt, wie die Ermittler unsere nächsten Fälle lösen, auf jeden Fall wahrscheinlich.
Ja, safe.
Mit besserer Technik, weil das ja doch ein sehr alter Fall war.
Ja.
Ich möchte noch ganz kurz was über den Journalisten Capote erzählen.
Ja.
Der ist nämlich an seinen jahrelangen Recherchen wirklich zerbrochen. Der hat nämlich eine regelrechte Besessenheit aufgebaut. Vor allem zu Perry hatte Capote irgendwie eine Art Freundschaft. Ihm wurde sogar nachgesagt, dass die beiden ein Verhältnis hatten. Das konnte aber nie wirklich bewiesen werden. Man merkt auch, finde ich, sehr in dem Buch von ihm, dass Perry schon irgendwie so sein Liebling war. Es ging sehr, sehr lang um Perry und dann auch ab und zu um Dick. So.
Ja.
In Cold Blood war Capotes letzter Erfolg dann auch. Er konnte weder den Ruhm noch den jahrelangen Kontakt zu den Mördern so richtig verarbeiten. Er ist dann auch in eine schwere Alkohol- und Drogensucht gestürzt. Und das war es dann tatsächlich auch.
Ja, krass, wenn du vor allem so in diese Welt eintauchst und dann wirklich so, weil als Journalist musst du ja wirklich viel recherchieren, vor allem wenn du dann ein Buch drüber schreibst. Also es reicht ja nicht, so ein, heutzutage einen Wikipedia-Artikel durchzulesen oder so, sondern musst ja wirklich ganz krass in der Recherche drinstecken. Das hat ihn dann bestimmt irgendwie angesteckt.
Ja.
Aber krass, dass das dann so passiert ist.
Ja, wie gesagt, davor gab es es ja auch noch nicht so, dass ein True-Crime-Fall eben in einem Buch aufgearbeitet wurde.
Ja.
Also der hatte schon ein neues Genre geschaffen irgendwie.
Ja, klar, weil das, vor allem wenn du das anhand so eines kleinen Zeitungsartikels mitbekommst und dann dich dazu entschließt, hey, darüber mache ich jetzt ein Buch und darüber dann so eine Welle loszutreten, wie True Crime ja bis heute ist.
Mhm.
Also das ist auch wild, wenn man sich das überlegt, also jetzt im Nachhinein, so in den letzten 60 Jahren oder was das sind. Ja.
Ja, das war's.
Ja.
Aber um jetzt positiv vielleicht noch rauszugehen, wir hören jetzt gleich deinen ersten Skandalfall.
Ja, genau. Also auch ist jetzt schon hochgeladen. Wahrscheinlich kann man dann im Folgentitel auch schon sehen, worum es geht.
Direkt
verraten tue ich es jetzt noch nicht, weil kann man ja gleich einfach weiterhören. Und dann freue ich mich, wenn es euch gefallen hat. Könnt gerne Feedbacks.
Lasst Liebe da.
Liebe da lassen. Anregungen, Themen, Vorschläge etc. an unseren Instagram-Kanal schicken. Schatten und Skandale, alles zusammengeschrieben. Dort findet ihr auch die Fotos vom heutigen Fall.
Genau.
Und dann hören wir uns hoffentlich gleich wieder.
Ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanell.
Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.